Lasst uns gemeinsam Galater aufschlagen, Galater 6 und Verse 6 bis 10 dienen uns als Predigtext. Letzten Sonntag haben wir schon darüber nachgedacht oder angefangen darüber nachzudenken, was der Text uns hier vermitteln will. Und heute machen wir weiter. Galater 6, Verse 6 bis 10. Wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, dann lest doch mit mir mit. Wer in dem Worte unterwiesen wird, teile aber von allerlei Gutem dem mit, der ihn unterweist. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigen Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, auch heute Morgen danken wir dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, lebendiges, kräftiges Wort. Und auch heute ist es unser Gebet, liebster Herr, du musst selbst uns das Wort öffnen. Schenk uns diese Gnade, dass wir hören, dass wir verstehen, dass wir erkennen, was du willst und dass wir das, was wir erkannt haben, vor allem aber auch praktisch ausleben zu deiner Ehre. Anbetung sei dir. Amen. Wie gesagt, seit letzten Sonntag haben wir angefangen, den eben gelesenen Text zu studieren und einiges haben wir schon erwähnt, aber eins haben wir vor allem festgestellt, es geht in diesem Text um das Gutes tun. Schaut einmal in den Text, einmal Vers 6 wird gesagt, dort sollen wir von Es wird von dem Teilen des Guten gesprochen in Vers 6. Dann schauen wir in Vers 9. Es wird gesagt hier, dass wir nicht müde werden sollen, ihm Gutes tun. Wieder Gutes. Vers 10. Hier wird von dem Wirken des Guten gesprochen, allgemein an allen Menschen, aber besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Ein sehr interessantes Wort, schönes Wort und wir wissen genau, was gemeint ist. So, es geht hier also in diesem Abschnitt des Textes um das Tun des Guten. Und deshalb habe ich auch den Text oder das Thema mit folgenden Worten überschrieben. Lasst uns im Gutes tun nicht ermüden oder müde werden. Lasst uns im Gutes tun nicht ermüden, nicht müde werden. Das ist das Predigtthema. Und letztes Mal, das heißt letzten Sonntag, haben wir uns einmal den Befehl in Vers 6 vergegenwärtigt, wenn von dem Teilen des Guten gesprochen wird. Und dann haben wir gemeinsam festgestellt, dass wenn wir in die Heilige Schrift schauen, das Gute geistlich interpretiert wird und nicht so sehr im materiellen Sinne. Was ist das Gute der Heiligen Schrift nach? Wir haben festgestellt, es ist das Evangelium. Wunderbar. Was noch? Es sind die himmlischen Schätze, die wir in Jesus und durch Jesus Christus haben. Es ist der Segen Gottes. So, und im Lichte dieses Verständnisses, dass das Gute eigentlich diese geistlichen Dinge sind, müssen wir auch den sechsten Vers interpretieren, dass wir das Gute teilen sollen. Das heißt, wenn Gott irgendetwas Schönes in eurem Leben bewirkt hat, bewerkstelligt hat, euch wiederhergestellt hat, sagen wir einmal, in eurer Gesundheit oder euch besonders gesegnet hat, dass ihr so fröhlich seid, euch einen Frieden gibt, der jeglichen Verstand übersteigt, ihr müsst davon sprechen. Ihr müsst das mitteilen mit anderen. Und in dieser Weise teilt ihr das Gute mit den anderen. Das ist mein Verständnis dieses Textes gewesen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich ganz genau das getroffen habe, was hier gesagt wird. Aber ja, ich denke schon. Sagen wir das einmal so. So, und dann haben wir gemeinsam das ganz schlichte Prinzip des Sehens und Erntens überlegt, und das ist der nächste Vers, Vers 7, der davon spricht, dass das, was man sät, man auch erntet. Aber wir haben mehr darüber gesprochen, über dieses Prinzip, was auch in diesem Vers deutlich wird, dass Gott sich nicht spotten lässt. Und wir haben gesagt, ja, wir verstehen das. Wenn die Welt sich benimmt, wie sie sich benimmt, wenn sie diese Dinge tut, die total antigöttlich sind, Gott lässt sich nicht spotten. Ja, im Moment sehen wir vielleicht noch nicht, dass Gott diese Nation oder diese Menschen straft, aber das wird kommen. Die Ernte des Verderbens wird für diese Menschen kommen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Aber wir haben auch gesagt, ja, wir verstehen das, dieses Prinzip im Zusammenhang der Welt, aber der Zusammenhang des Textes ist doch die Gemeinde. Und dann haben wir uns ein bisschen erschrocken, oder ich habe mich eigentlich erschrocken, habe gesagt, gibt es Christen, die Gott spotten? Dadurch, wie sie leben, dadurch, wie sie lehren, dadurch, wie sie denken oder fühlen. Was denkt ihr? Gibt es solche Christen? Es gibt. Und das ist genau der Zusammenhang. Der Mensch, ein Christ, und ich will hier keine Namen nennen, aber es gibt Menschen, gerade auch Prediger, große Prediger im Fernsehen, die alles Mögliche verkündigen an Müll. Und es scheint so, dass Gott, manche sagen, Gott segnet sie, weil sie sich ein Flugzeug leisten können. Ja, das ist nicht ein Segen, das wissen wir, aber diese Menschen werden irgendwann einmal die Ernte des Verderbens dann auch erleben. Warum? Weil das Prinzip uns hier gezeigt wird. Was der Mensch sieht, das wird er ernten, und Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Ob du ein Christ bist und im Ungehorsam lebst, Gott lässt sich nicht spotten. Ob du ein Weltmensch bist, ich meine einen Weltmenschen, macht das ja nichts, er denkt über Gott überhaupt nicht nach. Und außerdem steht ja in der Heiligen Schrift geschrieben, dass die Welt eigentlich in der Gefangenschaft sich befindet, der Sünde. Die Welt kann gar nicht anders als sündigen. Wichtiges Prinzip, das wir gemeinsam angesprochen haben, überlegt haben, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann sind wir zum nächsten Vers gegangen, Vers 8, wo uns dieses Prinzip dann auch erklärt wird, ein bisschen mehr erklärt wird, wenn gesagt wird, denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Überlegt einmal, hier ist wieder der Zusammenhang der Gemeinde, nicht so sehr die Welt gemeint, weil das ist klar, dass der Weltmensch auf das Fleisch sät, aber hier ist die Gemeinde gemeint. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. So, hier wird uns also das Prinzip erklärt als nächstes. Und hier haben wir ein Bild, das wir alle kennen aus der Landwirtschaft, das eigentlich sehr gut zu verstehen ist. Das, was man sät, das wird man ernten. Dieses Jahr oder letztes Jahr habe ich eigentlich Knoblauch gesät. Ich mache das jedes Jahr, schon für 3 Jahre. Und mein Knoblauch sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mein Knoblauch sieht sehr gut aus. Aber eins weiß ich, es werden keine Wassermelonen, sondern Knoblauch. Warum? Weil ich Knoblauch gesät habe. Ich liebe Wassermelonen eigentlich mehr wie Knoblauch. Aber ich kriege keine Wassermelonen, weil ich Knoblauch gesät habe. Ganz einfach. Ja, die Bibel macht es für uns sehr, sehr einfach, diese Prinzipien, die geistlichen Prinzipien zu verstehen. Sie gebraucht hier ein Bild, das wir alle sehr gut kennen. Ein sehr anschauliches Bild. Und dann wird gesagt, wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten. In anderen Worten kann man sagen, wenn man das im Zusammenhang der Gemeinde sieht, wenn ein Christ selbstbezogen lebt, ja, selbst ausgerichtet ist, auf sich selbst nur, welche Ernte wird er einfahren schlussendlich? Naja, das Wort sagt, es wird keine segensreiche Ernte sein. Wenn aber ein Christ auf den Geist sät, das heißt, im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist geht, das heißt, er liest das Wort Gottes, ihm wird etwas wichtig und er sagt, genauso muss ich leben, genauso muss ich denken, genauso muss ich handeln. und erlebt im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist, dann kann er eine gute Ernte erwarten. Und es ist nicht zu kompliziert, das zu verstehen. Es ist sehr einfach, so einfach. Und die Tatsache ist doch, ihr Lieben, dass wir als Gläubige immer solche sind, die sehen. Immer. Immer, nicht nur am Sonntag. Immer. Von Montag bis Samstag und auch am Sonntag. Wir sind am Sehen. Wenn wir aufs Fleisch sehen, dann wissen wir, was für eine Ernte wir einfahren werden. Wenn wir auf den Geist sehen, dann wissen wir auch, was wir für eine Ernte einfahren werden. Jeden Tag streuen wir aus. Und noch einmal, der Zusammenhang ist die Gemeinde. Und nicht nur das, uns wird gerade auch in Galater deutlich gezeigt, dass, oder wird von dem Legalismus gesprochen oder von der Gesetzlichkeit gesprochen und darauf hingewiesen, dass Gesetzlichkeit eigentlich das Sehen auf das Fleisch ist. Wieso? Weil wir plötzlich denken, oh, ich kann mir etwas zuschreiben. Das Heil, das Gott mir gibt, habe ich in einer gewissen Weise verdient, dadurch, dass ich bestimmte Gesetze halte. Und diese Bibel sagt nein. Das Heil, die Rechtfertigung, kommt aus dem Glauben allein. Und da, das ist es, wo wir schon auf den Geist sehen, wenn wir verstehen, das ist die Realität. Und dann aber aus dieser Wahrheit in dieser Realität stehen, dass wir aus Gnaden gerettet sind, richtig leben. Ja? Wir vertrauen nicht auf uns selbst, wir vertrauen Gott. Und dann wird uns, schaut einmal in Vers 9, dieser Befehl zum Guten tun noch einmal unterstrichen. Es wird gesagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Das ist ein sehr schöner Zusatz und genau der Hinweis, den jeder von uns hören muss. Und wenn wir einmal überlegen, was hier gesagt wird, dann sehen wir, dass das Wort Gottes das Gutes tun im Zusammenhang stellt mit dem Sehen auf den Geist. Vers 8. Es steht im Zusammenhang mit all den positiven Dingen, die hier in Kapitel 6 soweit erwähnt sind. Und das meint, ich wiederhole es noch einmal und ich mache es sehr gerne. Ihr Lieben, wenn ihr eine Möglichkeit seht, etwas Gutes zu tun, jemandem ein Segen zu sein, jemandem zu helfen, tut es, tut es. Und das ist genau der Hinweis. Ihr habt das genauso erlebt wie ich. Man tut Gutes, man teilt mit, man segnet andere, man lädt Menschen ein und er kommt nichts zurück. Kein Wort des Danks, die Menschen nehmen das für selbstverständlich. Sie erwidern das nicht, dass man sie einlädt, dass man ihnen Gutes tut. Und dann wird man so ein bisschen enttäuscht. Ja, man wird müde, das Gute zu tun. Bringt ja sowieso nichts. Der andere, der nimmt das alles für selbstverständlich, bringt nichts. Wir sollen nicht ermüden. Wir sollen uns nicht ablenken lassen von anderen Dingen oder enttäuscht sein. Ja, sondern sobald wir die Möglichkeit haben, Gutes zu tun, sollen wir es tun, sollen wir es machen. Das Wort Gottes fordert uns auf, weiterzumachen, auch wenn keiner den Dienst, den wir tun, beachtet wertschätzt. Ich habe von einem Missionar gelesen aus Südafrika, das ist schon lange zurück, er kam zurück nach Schottland, zu der Gemeinde, die ihn ausgesandt, oder zu einer der Gemeinden, die ihn ausgesandt hat zum Dienst nach Südafrika. Und er wollte besonders in seinem Predigtdienst reisend durch die Gemeinden, die ihn unterstützen, die Männer herausfordern für den Missionsdienst. Das ist interessanterweise so, früher war das wahrscheinlich auch so, dass öfters eher Frauen sich zum Missionsdienst bereitstellen als Männer. Und so hat er dann auch seine Predigt genau auf Männer zugeschnitten und folgenden Predigttext dann auch gewählt aus Sprüche 8, Vers 4, diese Herausforderung an die Männer. Und in Sprüche 8, Vers 4 heißt es am Anfang, an euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf. Sprüche 8, Vers 4. Und er wollte einfach die Männer ermutigen, sich einmal herausfordern zu lassen zum Dienst für den Herrn auf dem Missionsfeld. Sei es in Afrika, er wollte eigentlich für Afrika die Männer gewinnen, aber auch an anderen Stellen. Das Interessante war, dass zu dieser Gemeinde, wo er dann diesen Aufruf machen wollte, wo er gepredigt hat, nur Frauen gekommen sind. Es waren keine Männer da, nur Frauen. Da war er natürlich enttäuscht. Er hat ja seine Predigt zugeschnitten auf die Männer. Und da waren nur Frauen da. Und so in seiner Enttäuschung hat er einen kleinen Jungen übersehen, der mitgeholfen hat, den Blasebalg zu betätigen für die Orgel. Kennt ihr das noch? Früher gab es ja keinen Strom und dann waren extra, wie hat man die genannt? Helfer, Orgelhelfer, die dann den Blasebalg betätigt haben, sodass die Orgel, der Organist dann spielen konnte. Er konnte ja nicht beides. Was weiß ich. Es war ein kleiner Junge und der hat dem Missionaren zugehört. Und er hat sich vorgenommen in seinem Herzen, aufs Missionsfeld zu gehen. Das hat er auch gemacht. Als er erwachsen wurde, ging er nach Afrika und diente den unerreichten Stämmen in Afrika. Und sein Name war David Livingstone. Den Namen habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist der berühmteste Afrika-Missionar überhaupt. So, wir wollen uns nicht entmutigen lassen in dem Tun des Guten, ob es nun im Wort ist oder in der Tat. Und da will ich uns noch darauf aufmerksam machen, gerade wir unterstützen Wort und Tat. Die Missionsgesellschaft, die von Deutschland aus in die Ukraine reist oder in die russischen Gebiete, wollen wir dafür beten. Die machen sehr, sehr viel Gutes. Menschen setzen sich ein, opfern ihre Freizeit, machen mit, arbeiten. Wollen wir, wenn wir selbst jetzt nicht so etwas machen können oder gehen können, wollen wir diese Mission doch durch das Gebet unterstützen. Und das ist ja auch etwas Gutes. Das ist Gutes tun, wenn wir ganz praktisch für diese Mission dann auch beten. Lasst uns aber, sagt das Wort, im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und dann wird uns in Vers 10 genau die Zielgruppe gezeigt, auf die wir uns konzentrieren müssen in dem unermüdlichen Gutes tun. Wir lesen Vers 10. Also nun, wie oder weil wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen was? Alle. Gegen alle. Ja, wir verstehen das alle. Mit allen sind alle Menschen gemeint. Und dann wird aber gesagt, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Und ihr Lieben, wer ist das? Das ist der Prediger. Er ist der Hausgenosse des Glaubens. Nun, das sind wir als gläubige Menschen. So, wenn wir Gutes tun, wir tun es an allen. Wir versuchen Gutes zu tun, so wie wir können an allen. Unsere Nachbarn, Menschen, denen wir begegnen, die vielleicht in Not sind, aber besonders an solchen, die mit uns diesen wunderbaren Glauben an Jesus Christus teilen, sich in diesem Glauben befinden. Und wenn uns das so gesagt wird von der Heiligen Schrift als ein Befehl, wir wollen gehorsam sein, oder? Natürlich wollen wir gehorsam sein. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen, gerade auch im Zusammenhang dessen, was wir gesagt haben. Der schwedische Chemiker Alfred Nobel, der ist eines Morgens aufgewacht und er hat seine eigene Todesanzeige gesehen. Übrigens, der Chemiker Alfred Nobel hat 355 Patente auf seinen Namen gehabt, hat immer noch, Und wie gesagt, er wacht eines schönen Morgens auf und sieht eine Todesanzeige und einen Nachruf in der Lokalzeitung. Und dort stand Folgendes: Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, der gestern starb, entwickelte eine Methode, um in einem Krieg mehr Menschen zu töten als je zuvor. Und er starb als ein sehr, sehr reicher Mann. Natürlich war Alfred Nobel zuerst einmal erschrocken, dass er schon tot sein soll. Er war es nicht, er hat noch gelebt. Und der Zeitungsreporter hat eigentlich einen Fehler gemacht. Der ältere Bruder von Alfred Nobel ist gestorben. Und es sollte eigentlich seine Todesanzeige sein, aber er hat die Namen verwechselt. Und da stand plötzlich Alfred Nobel. Und dieser Nachruf aber hat den Alfred Nobel so erschüttert, hat ihn so ermahnt auch in seinem Leben. Er wollte nicht, dass die Menschen, wenn er stirbt, er wollte nicht, dass die Menschen in dieser Weise denken, wie das in der Zeitung stand. Und das war der Anlass gewesen, warum er den Nobelpreis gestiftet hat. So, er wollte all das viele Geld, was er verdient hat, mit der Erfindung des Dynamits, stellt euch mal vor. Er wollte all das Geld an solche Menschen verteilen, die sich für den Frieden einsetzen. Und dieser Alfred Nobel sagte später, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, seinen Nachruf zu korrigieren und einen neuen zu schreiben. Und das ist richtig. Dann habe ich überlegt, wie würde mein Nachruf aussehen? Was würden die Menschen von mir sagen oder denken, wenn ich mal gestorben bin? Und das ist genau die Herausforderung, die wir in dem Worte Gottes lesen. Solange wir die Gelegenheit haben, solange wir noch leben, wollen wir einander Gutes tun. Im Wort und auch im Werk. Und das beste Beispiel für uns ist immer Jesus. Jesus hat Gutes getan, rechts und links. Er hat Menschen geheilt, obwohl es an einem Sabbat gewesen ist. Gesetzlichkeit. Ja, und Menschen die Pharisäer es gar nicht gern gesehen haben, dass er so etwas getan hat und gesagt haben, er kann nicht der Messias sein, weil er den Sabbat nicht ehrt. Jesus hat Gutes getan. Und schlussendlich hat man ihn doch ans Kreuz gebracht. So, Jesus ist unser Vorbild, in dem wir leben sollen. War das Gesetz wichtig für Jesus Christus? Es war wichtig. Aber nicht in der Weise, dass es sein Leben hinderte, Menschen zu helfen. Gerade ob es am Sabbat war oder an irgendeinem anderen Tag. Jesus hat das, wie wir leben sollten, uns vorgelebt. So, wir wollen füreinander beten. Wir wollen jede Gelegenheit nutzen, einander Gutes zu tun. Wir wollen einander ermutigen auf unserem Lebensweg des Glaubens. Und wie gesagt, wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um genau das zu tun. Wollen wir dem Befehl Gottes an uns gehorsam sein? Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.